Ja, gut, dass es Mütter gibt, ne? Wenn nicht, dann müsste man das erfinden. Dick und Doof, ich weiß nicht, ob ihr diese Charaktere kennt, landen im Gefängnis. Und so schlau wie sie sind, denken sie sich, wenn wir ins Gefängnis gekommen sind, können wir ja auch wieder ausbrechen. Also fassen sie einen Plan, aus dem Gefängnis auszubrechen. Das einzige Problem ist, es sind 100 Mauern, über die sie springen müssen, um aus dem Gefängnis rauszukommen. Und so machen sie sich eines Nachts gemeinsam auf den Weg. Sie überspringen eine Mauer und die zweite und die fünfte und die zehnte und die 50. und die 60. und die 70. und die 80. die 90. die 99. Mauer, sagt Dick, ich kann nicht mehr, Doof. Ich muss mich erstmal hinsetzen. Ja, sagt Doof, du hast recht. Ich glaube, das schaffen wir nie. Sagt Dick, ja, du hast recht. Ich glaube nicht. 100 Mauern sind doch eine zu viel. Sagt Doof, komm, lass uns wieder zurückkehren in unsere Zelle. Ich bin felsenfest überzeugt, wenn ihre Mütter dabei gewesen wären, wären sie hier rausgekommen und wären nicht nach der 99. Mauer wieder zurückgekehrt. Heute an Muttertag wollen wir nicht nur unsere Mütter ehren, sondern ich denke, es ist auch gut, wenn wir von ihnen lernen. Und deswegen habe ich meine Predigt heute überschrieben, was wir von Müttern über Glauben lernen können. Und wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dürft ihr gerne schon mal das Lukas-Evangelium aufschlagen. Kapitel 18, die ersten 8 Verse, wollen wir uns heute genauer anschauen, was wir dort über den Glauben von Müttern lernen können. Bevor wir uns aber das Gleichnis anschauen, das Jesus seinen Jüngern erzählt, möchte ich kurz auf den Zusammenhang eingehen, in dem Jesus diese beispielhafte Geschichte von der Witwe und dem gottlosen Richter erzählt. Damals wie heute waren die Menschen sehr interessiert an Themen des Weltuntergangs. Und so fragen die Pharisäer Jesus, wann denn der Weltuntergang sein wird. Und die Antwort von Jesus könnt ihr nachlesen im 17. Kapitel, also direkt vor dieser Geschichte. Und die ist ein bisschen überraschend. Also wenn ihr das lest, werdet ihr das auch feststellen. Was Jesus dort seinen Jüngern und wahrscheinlich auch den Pharisäern lang und breit erzählt, ist im Prinzip, ich sag mal mit meinen eigenen Worten, wenn das Ende der Welt kommt, dann werdet ihr es schon merken. Ja, ich weiß nicht, ob das so eine zufriedenstellende Antwort ist. Und wahrscheinlich war das für die Jünger auch eine nicht so zufriedenstellende Antwort. Und deswegen erzählt Jesus ihnen dieses Gleichnis. Und das wollen wir uns jetzt gemeinsam anschauen. In Vers 1 lesen wir im 18. Kapitel, Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie allezeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Also es scheint so, als wollte Jesus sagen, wann und wo und wie das Ende der Welt kommt, das ist gar nicht so entscheidend. Viel wichtiger ist, was ich euch jetzt erzähle. Und dann legt er los mit einer kurzen, interessanten Geschichte. In einer Stadt, sagt Jesus, lebte ein Richter, der Gott nicht fürchtete und auf keinen Menschen Rücksicht nahm. Also kurz gesagt, es gab für diesen Mann nur eine Wahrheit und die war rund und glänzend. Ja? Und manche Ausleger meinen, das war wohl damals so üblich, das gehörte irgendwie so zum Brauch in dieser Branche, dass man halt eben für gute Urteile auch entsprechend gut bezahlen musste. Nun kommt also auf diesen besonderen Richter oder auch ganz normalen Richter der damaligen Zeit, in der gleichen Stadt lebt auch eine Witwe, die immer wieder zu ihm kam und sagte, verschaff mir Recht gegen meinen Feind. Also die Witwe ist so ziemlich das Gegenteil von diesem korrupten Richter. Es ist eine arme, damals hilflose Frau und eigentlich hat diese Frau gar keine Möglichkeit, sich da irgendwie Recht zu verschaffen. Ja, also mit Witwen konnte damals im Prinzip jeder machen, was er wollte. Ja, der Widersacher, was auch immer da der Streitpunkt war, konnte ihr Haus wegnehmen, weil sie nicht rechtsfähig war oder einfach ihr Grundstück, wenn es der Nachbar ist, nur das Grundstück ein bisschen erweitern. Und ja, was sollte die Frau dagegen machen? ja, oder ihr eventuell ihr Erspartes stehlen, und wie sollte sie sich dagegen verteidigen? Also hier haben wir den gottlosen Richter und die Witwe. Und sie kommt immer wieder zu ihm. Und dann lesen wir weiter in Vers 4. Lange wollte er nichts davon wissen. Jetzt verstehen wir auch warum. Dann aber sagt er sich: Ich fürchte zwar Gott nicht und nehme auch auf keinen Menschen Rücksicht. Trotzdem will ich dieser Witwe zu ihrem Recht verhelfen, denn sie lässt mich nicht in Ruhe. Sonst kommt sie am Ende noch und schlägt mir ins Gesicht. Manche übersetzen uns, kratzt mir die Augen aus. Also irgendwie so etwas hat er sich da vorgestellt. Und der Herr, jetzt Jesus, fügte hinzu: Bedenkt, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott seinen Auserwählten, die Tag und Nacht zu ihm schreien, nicht zu ihrem Recht verhelfen, sondern zögern? Ja, mit Auserwählten sind die Menschen gemeint, die zu Gott und zu seiner Familie gehören. Nein, sagt Jesus, ich sage euch, er wird ihnen, also Gott wird ihnen unverzüglich ihr Recht verschaffen. Ich glaube, jetzt ist der Gegensatz ganz klar geworden. Jesus macht deutlich, Gott ist nicht so wie dieser gottlose Richter. Gott ist quasi fast schon das Gegenteil von diesem gottlosen Richter. Er liebt die Menschen. Er freut sich über jeden, der sich zu ihm wendet. Er wird nicht zögern zu helfen. Er wird unverzüglich Recht verschaffen. Ist das nicht eine großartige Verheißung? Ich glaube, wir könnten jetzt Amen, Halleluja sagen und der Gottesdienst wäre zu Ende. Aber interessanterweise ist Jesus noch nicht fertig. Der hat noch eine Frage. Und die kommt zum Schluss. Wird jedoch der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde noch Glauben vorfinden? Also als ich das erste Mal diese Geschichte gelesen habe, habe ich gesagt, also bis zu dieser Frage, super Sache, tolle Geschichte, finde ich gut. Aber was soll diese letzte Frage? Ich glaube, hier deutet Jesus etwas Wichtiges an, das wir wahrscheinlich sonst gar nicht gemerkt hätten. Er nimmt nämlich Bezug auf die Frage nach dem Ende der Welt und nach dem Reich Gottes. Und mir scheint, dass Jesus hier etwas deutlich machen möchte. Er möchte deutlich machen, ihr fragt euch, ob und wann das Ende der Welt kommt und wann das Reich Gottes beginnt. Entscheidender ist aber, so die Frage von Jesus, ob ich Glauben finden werde, wenn ich wiederkomme. Die Frage ist, warum? Denn das Ende der Welt und der Tag der Wiederkunft Jesu Christi ist für alle, die nicht an ihn glauben, der grausamste und schrecklichste Tag ihres Lebens. Es ist der Tag des Gerichts. Und nur für diejenigen, die an Jesus glauben, ist es ein Tag der Erlösung, der Freude, der Hoffnung und der Zuversicht. Und dann stellt man sich schon die Frage, was ist das für ein Glaube, der hier so entscheidend ist für unsere Gegenwart und für unsere Zukunft? Und ich glaube, das ist der Glaube, den Jesus in diesem Gleichnis vorher in der Geschichte beschrieben hat. Ich möchte drei Kennzeichen des Glaubens mit uns heute hier herausarbeiten, die wir aus diesem Gleichnis und ich denke auch aus dem Leben vieler frommen Mütter lernen können. Und das erste Kennzeichen ist das Gebet. Mütter beten, zumindest fromme Mütter. Sie beten für ihre Kinder, sie beten für ihre Familien, sie beten gemeinsam, sie beten vielleicht alleine im stillen Kämmerlein, auf den Knien unter Tränen. Ich weiß nicht, ob ihr eine fromme Mutter gehabt habt. Nicht alle haben dieses Privileg, das ist mir schon bewusst. Aber ich weiß, meine Mutter, ich habe häufig gesehen, wenn ich früh aufgestanden bin, um zur Schule zu gehen, mich fertig zu machen, wie sie schon da war und sie hat ihre Bibel gelesen und sie lag dann auf den Knien und hat gebetet, gebetet für uns. Das werde ich nie vergessen, dass ich weiß, meine Mutter hat für uns gebetet. Und wisst ihr, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Mütter sind ja nicht perfekt. Auch Mütter haben ihre Grenzen. Auch Mütter machen Fehler. Aber ich glaube, dass Mütter, die für ihre Kinder beten, all diese Schwierigkeiten und Widrigkeiten überwinden und überflügeln und mehr als wieder gut machen, was sie vielleicht falsch machen als Menschen und als Mütter durch ihr Gebet. Ein Freund von mir ist Pastor einer größeren Gemeinde in Bielefeld und der hat vor kurzem eine Studie gemacht und die auch mit uns geteilt in seiner Gemeinde. Und zwar wollte er mal untersuchen, wie kommen Menschen zum Glauben. Und sie haben dann festgestellt, in den letzten 5 Jahren sind 187 Personen in ihrer Gemeinde getauft worden. Das ist eine schöne, erfreuliche Zahl. Und dann haben die hat versucht, so ein bisschen herauszufinden, was sind so die Hintergründe, was sind das so für Menschen und wie kommt es, dass sie zum Glauben gefunden haben. Und hat dann halt verschiedene Sachen halt abgefragt und festgestellt, die Leute kommen aus ganz verschiedenen Hintergründen, auch aus verschiedenen Verhältnissen, haben verschiedene Geschlechter und Prägungen und so weiter. Da gab es eine ganze Reihe von verschiedenen Kategorien. Das Interessante war, dass es eine Gemeinsamkeit gab. Und das war spannend, nämlich für alle diese 187 Personen gab es mindestens einen Menschen, der regelmäßig, das heißt wahrscheinlich so gut wie täglich, für diese Person gebetet hatte. Häufig war das seine Mutter oder ein Vater, manchmal waren es die Kinder, die für ihre Eltern gebetet haben, oder Freunde, Nachbarn, Kollegen. Meine Frage an uns heute ist, ich glaube, das gilt nicht nur an die Mütter. Für wen betest du jeden Tag? Ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Ich bin Andreas-Aktion erinnert, von letzten oder vorletzten Jahr. Vielleicht habt ihr das Kärtchen noch in eurer Bibel. Wer steht drauf? Für wen betest du? Ich denke, jeder Christ sollte mindestens einen Namen haben. Er sagt, das ist eine Person, wo ich mir wünsche, dass sie Jesus Christus kennenlernt und für sie jeden Tag betest. Ich möchte weiter fragen, ist dein Leben gekennzeichnet von andauerndem Gebet? Die Leute in deinem Umfeld, die Menschen, die dich vielleicht näher kennen oder näher kennenlernen, würden die sagen, das ist ein Mensch, der betet? Ich glaube, Mütter sind uns da häufig ein ganz großes Vorbild. Ich musste an den Apostel Paulus denken, der im Philipperbrief Kapitel 4, Vers 6. Und wenn ihr noch diese Woche keinen Bibelvers auswendig gelernt habt, vielleicht ist das ein Vers für euch. Dort sagt Paulus, sorgt euch um nichts. Oh, das mit den Sorgen, das können wir gut, ne? Sorgt euch um nichts, sondern bringt in jeder Lage betend und flehend eure Bitten mit Dank vor Gott. Von Müttern Glauben lernen, heißt andauernd beten lernen. Ich möchte uns dazu herausfordern, gerade in dieser Zeit. Manchmal erleben wir, dass Mütter ihr ganzes Leben lang für ihren Sohn, für ihre Tochter beten und tatsächlich nicht mehr erleben, dass sie an Jesus Christus gläubig werden. Manchmal kommen sie erst nach dem Tod der Mutter zum Glauben an Jesus. Wer betet für dich? Vielleicht bist du hier, vielleicht schaust du zu über den Livestream und machst das einfach nur aus Gefälligkeit gegenüber deiner Mutter. Ich möchte dir heute etwas sagen. Ich bin mir sicher, deine Mutter betet für dich. Und meine Frage ist, was hindert dich daran, dem Gott, den deine Mutter ihr Leben anvertraut hat, auch dein Leben anzuvertrauen. Jesus zu glauben, so wie deine Mutter es gemacht hat. Ich möchte dich heute einladen, ganz persönlich, im Namen deiner Mutter vielleicht, die für dich gebetet hat oder immer noch betet, möchte ich einladen, Jesus dein Vertrauen zu schenken. Er liebt dich mehr, als deine Mutter das jemals könnte. Er möchte dir ein Leben geben, das durch Schwierigkeiten und durch Probleme stärker wird und nicht schwächer. So wie er das wahrscheinlich häufig im Leben deiner Mutter gemacht hat. Er will dir einen Neuanfang schenken, der nicht mehr an Grenzen stößt. Ein neues Leben, das selbst im Tod die Hoffnung nicht verliert, sondern Kraft spendet im Leben und im Sterben. Ich bin mir sicher, es gibt für deine Mutter kein größeres Muttertagsgeschenk, als dass du die Entscheidung triffst. Du sagst ja, den Glauben meiner Mutter, den Gott meiner Mutter, diesen Jesus, dem will ich auch mein Leben anvertrauen. Wie kannst du das machen? Es ist ganz einfach. Es ist auch nur durch ein Gebet. Du kannst vielleicht in etwa so etwas beten wie: Jesus, ich vertraue dir. Vergib mir meine Schuld. Hilf mir in meinen Zweifeln. Und schaffe in mir ein neues Leben, das mich zu dir trägt, wie du es bei meiner Mutter getan hast. Vielleicht weißt du nicht so genau, wie du beten möchtest. Dann sprich mit deiner Mutter. Oder wenn sie nicht da ist, vielleicht einen Christen, den du kennst in deinem Umfeld. Du kannst dich auch gerne an uns wenden. Heute an Muttertag kann der Tag werden, der glücklichste Tag, wenn deine Mutter noch lebt, zum glücklichsten Tag deiner Mutter, dass du Jesus gefunden hast. Es gibt einen zweiten Aspekt des Glaubens, und das ist die Geduld. Ja, wahrscheinlich kennt ihr alle diese Anekdote von dem Mann, der fürchterlich ungeduldig war, und eines Tages sagte er sich: So geht's nicht weiter, ich muss irgendwie Geduld lernen. Also geht er zum Pastor, sagt: Pastor, ich bin fürchterlich ungeduldig, was kann ich tun? Wie kann ich geduldiger werden? Der Pastor überlegt und sagt: Ja, einerseits schwierig, aber andererseits vielleicht auch gar nicht so schwierig. Am besten, du fängst mal an, darum zu beten. Also betet der ungeduldige Mann sofort auf der Stelle: Lieber Gott, bitte gib mir Geduld, aber schnell. Wisst ihr, nicht nur im Gebet brauchen wir Geduld. Mütter brauchen jeden Tag Geduld mit ihren Kindern, mit den unvorhersehbaren Ereignissen, die jeden Tag so kommen, manchmal auch mit uns Männern. Und ich bewundere meine Frau dann häufig, wie sie das jeden Tag schafft, manchmal sogar mehrmals am Tag, ja, hinter den Kindern aufzuwischen. Ja, also ich würde da am liebsten manchmal ausrasten, wenn ich gucke, wie unsere Kinder 3-4 Mal am Tag schaffen, Milch zu verschütten. Ja, wie geht das? Ja, beim zweiten Mal muss man doch wissen, dass diese Tasse eben halt einen Kipppunkt hat oder dass eben die Tasse ein kleineres Volumen ist und die Milchflasche ein größeres Volumen. Ja, und wenn man zu viel Milch da reinkippt, dann fließt das irgendwann über. Aber nein, Kinder verstehen das scheinbar nicht oder zumindest nicht so schnell. Und Mütter sind da häufig viel geduldiger. Ich sehe das bei meiner Frau. Ja, die fahren da nicht gleich aus der Haut, sondern versuchen halt zu helfen und die wischen es wieder auf. Und dann bringen sie dem Kind bei, wie sie es aufwischen können und wie man die Milch da reinkippt und dass es nicht überfließt und dass es nicht umkippt. Und naja, mit sehr, sehr viel Geduld. Wisst ihr, ich glaube, da können wir auch viel über Gott lernen. Waldemar hat das ja schon gesagt, dass wir von den Müttern vieles auch über Gott lernen können. Gott muss, glaube ich, auch sehr viel Geduld mit uns haben. Und er ist Gott sei Dank nicht wie dieser ungerechte Richter. Wisst ihr, dieser ungerechte Richter verliert die Geduld und tut dann das Richtige. Er will diese Frau endlich loswerden und deswegen gibt er ihr Recht, damit er sie vom Hals hat, weil er einfach keine Geduld mehr mit uns hat. Gott ist ganz anders. Gott ist geduldig mit uns. Er vergibt uns immer wieder dieselben Sünden. Er gibt uns immer wieder eine Chance, es besser zu machen. Und wisst ihr, das Paradoxe ist, manchmal erhört er unsere Gebete nicht oder nicht sofort, weil er uns Geduld lernen will. Ein ganz wichtiger Punkt. Und gerade diese Momente, wo wir Gott bitten und es nicht sofort passiert, was wir uns wünschen oder vielleicht auch gar nicht, da ist es ganz wichtig, dass wir an diesen Punkten nicht stolpern. Und wenn wir stolpern, dass wir unseren Halt in Gott finden. Und die Frage ist nämlich dann, was glauben wir über Gott? Weil in dem Moment, wo Gott nicht das tut, was wir uns so vorgestellt haben, wird ja unser Glaube in Frage gestellt. Darüber sprechen wir ja. Und dann ist die Frage, okay, warum ist das so? Und wisst ihr, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich ertappe mich manchmal dabei, dass ich dann denke, ja, Jesus hat doch gesagt, unverzüglich, ohne zu zögern, aber warum dauert es denn? Und dann, das würde ich wahrscheinlich nie aussprechen, ihr wahrscheinlich auch nicht, aber innerlich denken wir, naja, ob Gott dann da so ganz gerecht ist Oder ob er nicht doch vielleicht irgendwie ein Bestechungsgeschenk erwartet, so wie der korrupte Richter hier. So, keine Ahnung, drei Ave Maria oder jede Woche zum Gottesdienst gehen oder möglichst viel spenden oder irgendjemandem etwas Gutes tun. Da stellt sich die Frage, was glauben wir eigentlich über Gott? Glauben wir wirklich, dass er gerecht ist, dass das gut mit uns meint, dass er liebevoll ist, dass er wirklich an uns persönlich interessiert ist? Oder denken wir, nee, am Ende ist es doch so ein Tauschhandel und Gott will uns eigentlich nur loswerden? Und denn die nächste Frage ist in diesen Momenten, wenn Gott unsere Gebete nicht hört, ist ja auch die Frage, nicht nur, was glauben wir über Gott, sondern vertrauen wir ihm wirklich? Ist unser Glaube vielleicht nur so ein theoretischer Glaube, aber in Wirklichkeit glauben wir nur das über Gott, was wir selber gemacht haben oder was wir selber schaffen können und glauben gar nicht, dass Gott da irgendwas mit zu tun hat. Und dann stellt sich natürlich auch schnell die Frage, wie zeigt sich dann unser Glaube, der ja so wichtig ist für unser Leben? Ich glaube, dass sich gerade im Gebet und in der Geduld zeigt, an welchen Gott wir tatsächlich glauben, ob wir ihm wirklich vertrauen oder nicht. Und ich glaube, Geduld ist eine Tugend der Weisen. Es gibt zwei Arten von Geduld. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man das versteht, dass es zwei Arten von Geduld gibt. Die eine Art von Geduld ist die Geduld, die aushält und erträgt, was sich nicht ändern lässt. Und die zweite Art ist so ein bisschen fast schon das Gegenteil. Ja, das zweite ist die Geduld, die dranbleibt und verändert, was sich ändern muss. Kleines Beispiel. Geduld, die aushält und erträgt. Jeder von uns wird in eine bestimmte Familie hineingeboren oder von Ereignissen in seinem Leben betroffen, wo wir häufig gar nichts für können. Ja, wir können nichts dafür, dass wir vielleicht so sind, wie wir sind. Oder dass wir diese Familie haben. Oder diese vielleicht auch manchmal schweren Schicksalsschläge. Vielleicht eine Krankheit oder der Tod eines lieben Menschen. Es gibt viele, viele Dinge, die uns herausfordern können, im Kleinen und im Großen. Und da ist es Geduld, diese Dinge halt auszuhalten und zu ertragen, was man nicht ändern kann. Und zugleich gibt es aber auch viele Dinge in unserem Leben, die sich ändern lassen, nur nicht so schnell. Und da brauchen wir auch Geduld. Ja, das ist wie mit den Kindern, ja, die dann immer die Milch verschütten, bis sie irgendwann ihre Feinmotorik so weit trainiert haben, dass sie eben genau verstehen, wie das funktioniert mit flüssigen und festen Gegenständen und so weiter. Und es braucht, glaube ich, viel Weisheit und auch viel Gebet, um das eine, also die eine Art von Geduld, zu unterscheiden von der anderen Art von Geduld. Und dann natürlich noch viel mehr Mut und Kraft, um beide Formen der Geduld zu erlernen und zu meistern. Und ich glaube, da können wir von Müttern viel lernen. Von Müttern Glauben lernen heißt, mutig zu erdulden. Und das Dritte ist jetzt ein Unwort. Jetzt war ich einmal zu schnell. Das Dritte ist, wir können von unseren Müttern Grit lernen. So, was ist Grit? Grit kommt aus dem Englischen und es bedeutet so viel wie ausdauernde Leidenschaft. Die Neurologin und Psychologin Angela Duckworth, ich glaube, so wird das ausgesprochen, sie hat ein Buch darüber geschrieben, das hat auch diesen Titel Grit. Vielleicht hat das der ein oder andere auch schon gelesen. Eine ganz spannende Perspektive, die sie da mit hineinbringt. Das ist auch so ein Lebensratgeber, ja, wie man ein gutes und erfolgreiches Leben führen kann. Und da bringt sie halt eben die Bedeutung von Grit ins Gespräch, also diese ausdauernde Leidenschaft. Also durchzuhalten, dran zu bleiben. Und das nicht, weil man gezwungen ist, sondern aus einer inneren Überzeugung, aus einer Leidenschaft vielleicht sogar, aus einer Begeisterung mit Hingabe und Selbstaufopferung. Und ich glaube, dafür sind auch unsere Mütter bekannt, oder? Sie stehen auf, wenn das Kind nachts weint. Sie beruhigen und stillen das Kind. Wenn es weint, vielleicht auch aus unerklärlichen Gründen weint, vielleicht weiß das Kind selbst gar nicht, warum es weint. Ich meine, ich bin Vater, ne? Ich kenne ja diese Situation. Ich habe gehört, bei Oma und Opa ist das so ähnlich, ne? Ja, das Kind weint so und man hat alles versucht und es hilft alles nichts. Was passiert? Die Mutter, die kann sich dann weiter drum kümmern. Ne? Und da braucht man halt eben Grit, ja, eine ausdauernde Leidenschaft dafür, dran zu bleiben. Sie geben nicht auf. Sie geben selbst da nicht auf, wo bestimmte Situationen sind, die unlösbar sind. Wo sie selbst vielleicht gar nichts mehr machen können. Da bleiben Mütter da und dran. Und als ich so über Grit nachdachte, fiel mir aus meinem Hebräischkurs ein Wort ein, im Alten Testament. Zwar gibt es dort ein Wort für Liebe, das heißt Chesed. Und wisst ihr, was dieses Wort bedeutet? Es bedeutet im Prinzip nichts anderes als liebende Treue. Gott zeigt diese liebende Treue. Im Alten Testament oder auch im Neuen Testament, gerade in Jesus können wir es ja dann richtig in vollkommener Form sehen, aber auch im Alten Testament sehen wir gerade in den schweren Zeiten, wo Gottes Volk oder die ganze Menschheit Gott den Rücken zukehrt, ihm ins Gesicht schlägt oder ihn einfach ignoriert, weil sie meinen, es besser zu wissen, schneller zu können oder selber zu schaffen. Und da zeigt Gott Grit. Da zeigt er Chesed. Gott hat Grit. Und wie eine Mutter geht er uns nach. Er bleibt dran. Er zögert nicht. Er interessiert sich wirklich für dich und für mich. Er kennt dich. Er liebt dich. Für ihn ist jeder einzelne Mensch auf diesem Planeten etwas ganz Besonderes. Du bist ein auserwähltes Geschöpf. Jesus verwendet hier, glaube ich, ganz bewusst diesen Begriff der Auserwählung, weil er sagen will, was ganz Besonderes. Manchmal nimmt Gott uns in seine Schule der Geduld. Und er ist sehr geduldig mit uns, damit wir Grit lernen und Grit bekommen für ein Leben zu Gottes Ehre. Und am Ende, wenn die Welt untergeht und Gott sein Reich zur Vollendung bringt, dann ist er immer noch da für uns. Und die Frage ist, ob wir dann noch da sind. Ob wir bis dahin an ihm festgehalten haben, ihm vertraut haben, wir dranbleiben oder ob wir aufgegeben haben unterwegs. Eins dürfen wir wissen, Gott ist da. Er gibt nicht auf, niemals nicht. Und selbst wenn deine Eltern, ja selbst wenn deine Mutter versagt hat, dich verletzt hat, dich verlassen hat, Gott wird dich nicht verlassen. Er ist da. Er ist da für dich. Und die Frage ist, ob du ihm vertraust. Und wisst ihr, wenn wir über Grit sprechen, dann denken wir oft an so eiserne Stärke und unerschütterliche Kraft. Und innerlich richten wir uns vielleicht sogar ein bisschen auf und fühlen uns gleich ein bisschen motivierter, anzupacken und dran zu bleiben und durchzuhalten. Aber wisst ihr, und das ist eine ganz, ganz wichtige Perspektive, wenn Gott über Grit spricht, dann hat er etwas anderes vor Augen. Was Gott meint, ist den Mut, dich jeden Tag neu in seine treuen und in seine liebenden Vaterhände und Mutterhände fallen zu lassen. Denn nicht unsere Kraft und nicht unserer Grit bringen uns an sein Ziel, sondern er und seine Kraft und seine Liebe und seine Zuversicht. Von Müttern Glauben zu lernen heißt, andauernd zu beten, mutig zu erdulden und ausdauernd zu lieben. Warum? Weil wir geliebt und getragen sind von Gott. Amen.